Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. In dieser Stunde ist Roland Jahn bei mir, Journalist und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, korrekt der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Herzlich willkommen, Herr Jahn.
Ja, schönen guten Morgen.
Manche sagen, das Lebensgefühl in diesen Tagen ist gerade so ein bisschen wie zwischen den Jahren. Irgendwie ausgebremst, unausgefüllt, erschöpft, leer. Wie geht's Ihnen gerade?
Ja, ich denke, dass das ein Anlass ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich nochmal klar zu sein, was ist wichtig im Leben. Und da steht die Gesundheit ganz oben und dem ja, sollten wir uns auch alles unterordnen.
Und wir erleben ja gerade, wie rundum Grenzen geschlossen werden. Ich habe mich gefragt, ob sich das für jemanden mit DDR-Vergangenheit eigentlich anders anfühlt als für Westler.
Ja, die Frage der Grenzschließung, denke ich, ist einerseits nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, in einem Europa, was eigentlich ein Europa der Region ist, ob Grenzschließung ein Symbol ist, was ja gegenteilig wirkt. Die Frage der Einschränkung des Lebens kann auch durchaus anders geschehen. Und in dieser Hinsicht zeigt man auch damit, dass man an vielen Stellen noch sehr unbeholfen ist. Also das, was es bedeutet, Grenzen zu schließen, muss man auch ein bisschen abfangen. Ne? Also konsequenterweise müsste man sonst sagen, wir müssen auch die Grenzen zwischen den Bundesländern in Deutschland schließen. Denn Europa ist nicht viel anders. Und in dem Sinne, gerade wenn man sich die Region anschaut, Saarland, Frankreich, das ist ja alles schon ein Zusammenleben, was sich da über Jahre entwickelt hat, wo diese Grenzschließung ja nicht ganz nachvollziehbar ist an manchen Stellen, sondern es geht darum, insgesamt das Leben runterzufahren, diese Kontakte zu minimieren und ob da...
Aber wie fühlt sich das an, plötzlich lauter Schlagbäume und Polizisten und Grenzschützer zu sehen?
Ja, das fühlt sich nicht gut an und deswegen ist es wichtig, dass man sich klar macht, das kann nur für eine bestimmte Zeit sein und man muss auch die Perspektiven für die Zukunft einfach jetzt wieder im Blick haben und wissen, wie geht das Leben später weiter.
Wissen wir ja nicht.
Ja, wir wissen es nicht. Die Herausforderung ist, mit der Situation täglich neu umzugehen und eine hohe Flexibilität an den Tag zu legen und das ist für alle eine Herausforderung und wichtig ist, dass wir gemeinsam, ja, die Gesellschaft gemeinsam immer wieder nach neuen Lösungen sucht, wie wir mit der Situation umgehen.
Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv an 30 Jahre Mauerfall erinnert. In diesem Jahr steht der Jahrestag der Vereinigung Deutschlands an und morgen gibt es auch ein Erinnerungsdatum, nämlich den 18. März 1990. Wer jünger ist als 45, der kann damit wahrscheinlich kaum was anfangen. Roland Jahn, welche Bedeutung hat dieser 18. März vor 30 Jahren für Sie gehabt?
Ja, für mich war dieser Tag natürlich von extremer Bedeutung, weil es trat das ein, was ich mir immer gewünscht hatte, nämlich freie Wahlen in der DDR. Und das ist schon etwas gewesen, was nochmal so einen Punkt setzte der Vollendung der friedlichen Revolution. Und in dieser Hinsicht ist dieser Tag bei mir in meinem Gedächtnis immer ein bedeutsamer Tag. Ich war als Journalist unterwegs, der sozusagen für das Erste Deutsche Fernsehen auch hier die Berichterstattung mit organisiert hat. Und in dem Sinne war ich nah dran an dem, was sozusagen dann auch die Akteure betrifft und auch die Berichterstattung über dieses sehr bedeutsame Ereignis.
Sie waren seit 7 Jahren im Westen, rund um den 18. März. Wo genau, mit wem waren Sie wie unterwegs?
Ja, an diesem Wahltag, dem 18. März, war ich zuständig für die SPD. Ich habe dort sozusagen als Redakteur,
bei Kontraste.
Kontraste war sozusagen die Redaktion, meine Heimatredaktion, in der ich gearbeitet habe, für den Sender Freies Berlin damals. Der Sender Freies Berlin war natürlich mit vielen, vielen anderen zusammen zuständig für die Berichterstattung im Ersten Deutschen Fernsehen. Und wir haben uns das dann aufgeteilt, dass wir ja nah ran wollten, auch an die Akteure, an die Spitzenkandidaten. Und ich war zuständig für die SPD, die damals im Friedrichshain ihre große Wahlparty gemacht hat. Und mein Auftrag war sozusagen, Ibrahim Böhme, den Spitzenkandidat der SPD, so schnell wie möglich dann auch vor die Kamera zu bekommen und die Wahlergebnisse zu kommentieren.
Nun war er ein Verlierer an diesem Tag. Die Mehrheit der DDR-Bürger, Bürgerinnen hat sich überraschend für das Bündnis Allianz für Deutschland um die Ost-CDU entschieden. Hatte Sie dieses Ergebnis überrascht?
Mich hat das nicht überrascht, dieses Ergebnis. Mich hat aber schon beeindruckt, wie ich Ibrahim Böhme, diesen Spitzenkandidaten für die SPD, wahrgenommen habe. Es war schon in seinem Gesicht ein Ausdruck, der dieses Erschrecken doch verdeutlicht hat. Die SPD und auch speziell Ibrahim Böhme hatten mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Aber es hat sich nur gezeigt, dass man da schon noch ein bisschen fernab der Realität war. Denn die letzten Wochen, die ich auch als Journalist unterwegs war, habe ich natürlich gemerkt, dass die Menschen die deutsche Einheit wollen. Und natürlich war der Wahlkampf kein Wahlkampf der DDR, sondern es war ein Wahlkampf der Bundesrepublik Deutschland, der dort stattgefunden hat. Und das hat natürlich massiv auch die Stimmabgaben beeinflusst.
Ich fasse mal kurz für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Roland Jahn war seit den 70er Jahren vor allem in Jena aktiv, in verschiedenen oppositionellen Gruppen, wurde exmatrikuliert, verhaftet, 1983 in die Bundesrepublik abgeschoben. Herr Jahn, die gewählte Ost-CDU war für eine schnelle Vereinigung. Haben Sie das als ehemaliger Oppositioneller, wie viele andere damals, nicht auch als so eine Art Verrat empfunden?
Nein, eben nicht. Bei mir hat schon sich ausgewirkt, dass ich schon 6 Jahre in Berlin-West gelebt habe. Und,
weil Sie waren ja noch sehr verbunden.
Ja klar, aber gerade diese Verbundenheit, dieses ja, mit beiden Blickwinkeln ausgestattete Leben, im Osten aufgewachsen, in der DDR aufgewachsen, ein Kind der DDR zu sein, Jahrgang 53, war ich von dieser DDR geprägt. Aber gerade die Jahre in West-Berlin haben mir doch auch die Augen geöffnet. Ich habe plötzlich gemerkt, in meiner Zerrissenheit, bin ich jetzt Ostler oder Westler? Wo komme ich an? Wie komme ich an im Westen? Wie gestalte ich mein Leben? Und dieses Hin- und Hergerissensein zwischen dem, was ich noch gefühlt habe für die Menschen in der DDR, aber auch dieses doch auch ankommen wollen im Westen. Diese Zerrissenheit hat mich dazu geführt, dass ich eigentlich schon die deutsche Einheit gelebt habe. Ich war halt weder Ostler noch Westler, sondern ich war beides in einem. Ja? Und das hat mir nochmal deutlich gemacht, dass es eigentlich keinen Weg an der deutschen Einheit vorbei gibt. Die Frage ist nur, in welchem Tempo das gemacht wird. Und in der Hinsicht war ich dann auch als Person natürlich auch immer ein Vermittelnder zwischen Ost und West, weil ich sozusagen auch beides in mir trug.
Der Schriftsteller Stefan Heim hat an diesem Wahlabend gesagt, es wird keine DDR mehr geben. Sie wird nichts sein als eine Fußnote in der Weltgeschichte. Hätten Sie das auch so bewertet?
Ja, mit diesen Begriffen Fußnote in der Weltgeschichte, das teile ich nicht ganz so, weil natürlich ich erstens natürlich persönlich geprägt war von dieser Geschichte. Und ich denke gerade das Ende der DDR, gerade diese friedliche Revolution ist nicht einfach eine Fußnote in der Geschichte, sondern hier ist auch Weltgeschichte geschrieben worden. Dass mutige Menschen in der DDR es geschafft haben, eine Revolution auf den Weg zu bringen und auch mit dieser Wahl am 18. März 1990 sozusagen ein Finale erlebt worden ist, das ist etwas, was nicht nur eine Fußnote ist, sondern das ist ein Weltereignis, was auch ausstrahlt bis heute, wenn verschiedene Delegationen aus verschiedenen Ländern zu uns kommen, in die ehemalige Stasi-Zentrale, dann sind sie begeistert davon, dass eine friedliche Revolution in der DDR stattgefunden hat. Und gerade auch die Ausstellungen, die auf dem Hof sozusagen der ehemaligen Stasi-Zentrale ist, über Revolution und Mauerfall und deutsche Einheit, drückt das alles aus.
Und doch dominiert die Erinnerung heute ja eher das Narrativ von Anschluss, von Abwicklung, von Übernahme. Also da muss man sich schon fragen, ob dieser 18. März 1990 nicht doch was anderes erzählt. Also hat hier inzwischen so eine Art Überschreibung der Geschichte stattgefunden, eine Umdeutung?
Nein, Geschichte ist die Realität, die passiert ist. Und ich halte es da eher mit Konrad Weiß von der Bürgerbewegung Demokratie jetzt, der am Wahlabend gesagt hat, obwohl sagen das Bündnis 90, wo Demokratie jetzt mit vereint war, nicht mal richtig 3% bekommen hat der Wählerstimmen. Konrad Weiß hat gesagt, wir sind die eigentlichen Gewinner dieser Wahl, denn wir haben diese Wahlen ermöglicht. Und das sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Um was ging es damals? Es ging damals einfach die Voraussetzungen schaffen, damit Menschen demokratisch wählen können. Und das ist der Erfolg. Wie dann gewählt wird, da gibt es sozusagen natürlich auch Unzufriedenheit. Aber entscheidend ist, dass gewählt worden ist. Und hier ist eine demokratische Wahl gewesen, die natürlich dann eine politische Richtung vorgegeben hat. Die Menschen haben die deutsche Einheit gewählt.
Viele sagen aber auch, zum Beispiel Ilko Sascha Kowalczuk, den ich hier in der Sendung hatte, der Historiker, sie haben den starken Staat gewählt.
Auch das kann bei manchen ein Gedanken gewesen sein, aber ob das hundertprozentig zutrifft, da kann man drüber diskutieren. In dem Moment, so habe ich das damals als Journalist erlebt, ging es darum, dass man keine Experimente mehr wollte. Man wollte sozusagen ein System, was sich über Jahrzehnte bewährt hat. Man wollte materiellen Wohlstand. Man wollte die Möglichkeiten, die man jeden Abend im Westfernsehen vor Augen bekommen hat. Die DDR hat ja zu einem Großteil, haben die Menschen abends im Westen gelebt, indem sie sagen, Westfernsehen und Westrundfunk gehört und gesehen haben. Und das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Hier war man durchaus bestrebt, auch einen Anteil davon abzuhaben. Und deswegen kam es zu dieser Wahl. Dass das so gekommen ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Parteien des Westens mit ihren Aktivitäten bei dieser Wahl enorm präsent waren im Osten. Und das ist etwas, wo man sagen muss, natürlich gibt es da ein Fragezeichen. Wenn ich alleine die Presselandschaft ansehe, die ganzen Westverlage, die sozusagen die ganzen Informationen in die DDR gegeben haben, es gab kaum sozusagen Zeitungen, die Bestand gehabt haben, die dann auch in dieser Zeit des Wahlkampfes so berichtet haben, dass man die ganz konkreten Dinge, die die Bürgerbewegung auf den Weg gebracht hat, noch entsprechende Achtung gegeben hat.
Ein Lebensmotto von Roland Jahn ist: You can't always get what you want. Du kannst nicht immer bekommen, was du willst. In a glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. You can't always get what you want. It just might find. It just might find. You get what you need. You can't always get what you want. Ein Klassiker der Rolling Stones im Deutschlandfunk Kultur. Und das ist eines der Lebensmotti von Roland Jahn, meinem heutigen Gast. Haben Ihnen die Stones geholfen, das zu verstehen?
Ja, ich denke schon, weil eigentlich kommt noch der Zusatz, man kann es trotzdem versuchen, selbst wenn es scheinbar ausweglos ist. Und für mich ist der Fall der Mauer immer das Beispiel. Viele Menschen hatten sich in der DDR arrangiert mit dieser Mauer, haben sich eingerichtet im System. Und trotzdem die Vision zu haben, dass die Mauer fallen kann, das war mir immer wichtig. Und es hat sich gezeigt, daran zu glauben, dass es möglich sein kann, wenn viele Dinge zusammenkommen. Das passt auch zu den Rolling Stones und ihren Liedern.
Ein anderes Motto heißt Aufklären statt Abrechnen. 2014 haben Sie ein Buch veröffentlicht, das nach wie vor sehr lesenswert ist. Wir Angepassten überleben in der DDR. Und darin fragen Sie, Herr Jahn, warum sich viele Menschen den Vorgaben des SED-Regimes angepasst haben, welchen Spielraum es für den Einzelnen gab. Überhaupt, wir wollen heute etwas über Ihre eigene Aufarbeitungsgeschichte erfahren. Und deshalb würde ich gern auf die kleine Einheit Ihrer Familie schauen. 50er, 60er Jahre in Jena. Wie politisch oder wie unpolitisch waren Ihre Eltern?
Ja, meine Eltern haben versucht, unpolitisch zu sein, haben mir das mit auf den Weg gegeben, dass Politik Unheil bringt. Meine Eltern waren gezeichnet durch die Nazizeit. Mein Vater ist mit 17 in den Krieg gezogen, hat ein Bein verloren. Das heißt, es hat unsere Familie geprägt, diese Vergangenheit, diese deutsche Vergangenheit. Und es gab halt den Versuch, das kleine Glück zu finden in der Familie, in der Freizeit, beim Fußball, im Beruf, sich zu verwirklichen. Und dieser Versuch, ja, unabhängig von den politischen Strukturen, also ohne die Staatspartei SED, ohne sich einzulassen auf das politische System, dieser Versuch war ein Versuch, den viele Menschen gemacht haben. Es gab ja viele Millionen Menschen, die nicht in der Partei waren in der DDR. Es gab viele Sachen, die auch versucht haben, ihr Glück zu finden. Und in der Hinsicht war meine Familie doch auch sehr typisch für diese DDR.
Haben Sie die Eltern als angepasst erlebt?
Ja, ich habe das Wort angepasst damals nicht im Kopf gehabt. Aber ich habe natürlich Eltern erlebt, die mir immer mit auf den Weg kamen, dass ich doch nicht den Widerspruch zu sehr raushängen lassen soll, dass ich immer auch einen Weg suche, wo man Konflikte vermeidet, wo man nicht eingeschränkt wird in seinen Möglichkeiten. Gerade auch, wenn man Abitur machen wollte, wenn man studieren wollte, immer wieder auch der Hinweis der Eltern, das hat keinen Sinn, aufzubegehren. Am Ende ziehst du den Kürzeren.
In welcher Weise haben Sie aufbegehrt? Wo gab es da schon erste Konflikte?
Ja, das war natürlich der Alltag, als man dann angefangen hat, politisch zu denken. Schon mal die Frage, ob man über den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei, in Prag, damals 1968, ob man darüber diskutiert. Man hat es zu Hause im Westfernsehen gesehen und dann gab es natürlich die Botschaft der Eltern, darüber darfst du nicht in der Schule diskutieren. Es soll auch keiner erfahren, dass wir Westfernsehen schauen. Und all diese Dinge haben natürlich schon damit zu tun, dass man so ein bisschen ein Doppelleben hatte. Ja, das, was zu Hause diskutiert worden ist, durfte nicht in der Schule diskutiert werden. Aber auch dann Auseinandersetzung in der Schule über das Tragen von langen Haaren für die Jungs, das war natürlich ein Konflikt, wo die Eltern wollten, dass ich da doch lieber den Rückzieher mache.
Wollten die Eltern das auch aus Sorge, aus Angst, aus Fürsorgepflicht?
Ja klar, das war natürlich damals ein Konflikt, wo ich mich gewehrt habe, auch gegen meine Eltern. Aber mit dem Blick zurück, dann sehe ich natürlich schon auch die Sorge der Familie, dass einerseits der Weg des Kindes oder der Kinder beschädigt werden kann, aber auch das Glück der ganzen Familie stand ja im Mittelpunkt. Mein Vater hat immer betont, dass er mit seiner Hände Arbeit seine berufliche Entwicklung geschaffen hat. Ne? Also er war halt nicht in dieser SED SED, in der Staatspartei.
Was hat er gearbeitet, so schwer verletzt, wie er aus dem Krieg kam?
Er hat als technischer Zeichner gelernt, dann sich zum Konstrukteur entwickelt und war dann beim VBK Zersena in der Forschung tätig, dort, wo die Weltraumkamera entwickelt worden ist, mit der der erste DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ins All geflogen ist. Darauf war er stolz. Hm. Dafür hat er Orden bekommen. Er war mehrfach ausgezeichnet und immer die Angst, dass der Sohn mit einer kesselnden Lippe irgendwo in der Schule oder an der Uni auch seine Entwicklung gefährdet und damit natürlich auch die Voraussetzung für die ganze Familie beschädigt wird. Und das ist etwas, was ich glaube, was viele, viele Menschen in der DDR gehabt haben, dass sie immer in der Angst lebten, dass sozusagen die Verwirklichung im Beruf und Familie beschädigt wird, wenn ein Konflikt entsteht, den die Kinder mit auf den Weg gebracht haben.
Und was war mit Ihrer eigenen Angst?
Die war nicht so ganz gegeben. Es war schon mehr immer auch die Rücksicht auf die Familie, auf die Eltern. Und in diesen Konflikt habe ich mich ja bewegt. Natürlich habe ich an manchen Stellen auch selber Angst gehabt, aber in diesem Alter zwischen 17 und 27, sage ich mal, da ist man ja noch stark geprägt davon, dass man als Jugendlicher rangeht und sagt, ja, keine Angst, auch mal dagegenhalten und so weiter. Aber das ist etwas, was auch ein Wechselverhältnis war, weil ich natürlich dann auch schon gesehen habe, dass an manchen Stellen es nichts bringt, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Und an anderen Stellen gab es natürlich dann auch Selbstverständlichkeiten. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, den Wehrdienst zu verweigern, sondern ich bin zum Armeedienst gegangen und das zur Bereitschaftspolizei in Rudolstadt. Das heißt, ich war Teil des Systems und habe funktioniert. Und dieses Eingeständnis, das habe ich mir damals noch gar nicht so gemacht, sondern da habe ich es einfach sozusagen nebenbei gemacht. Und heute bin ich erschrocken, wie ich eigentlich im System selber funktioniert habe.
Konnten Sie in dieser differenzierten, reflektierten Weise auch noch mit Ihren Eltern diskutieren?
Ja, das war lange Jahre geprägt von einer Auseinandersetzung, von gegenseitigen Vorwürfen. Meine Eltern, die immer wieder mir deutlich gemacht haben, dass mein Weg doch ein hohes Risiko hat und Auswirkungen auf die ganze Familie auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich meinen Eltern Vorwürfe gemacht habe, dass sie sich halt untergeordnet haben, dass sie schon damals bei den Nazis nicht aufbekehrt haben und jetzt wieder sozusagen sich anpassen in einer Art und Weise, wie es ich nicht akzeptabel fand. Aber dieser Konflikt hat sich dann halt auch an manchen Situationen zugespitzt. Und es ist ein Erkenntnisprozess erst gewesen, der über Jahre ging. Meine Mutter dachte immer, dass wenn jemand ins Gefängnis in der DDR kommt, muss er was Schlimmes getan haben. Aber als sie dann ihren eigenen Sohn eingesperrt hat, hat sie das auch begriffen, sagen, dass es eigentlich nur darum ging, dass Menschen eingesperrt worden sind, weil sie ihre Meinung gesagt haben.
1983 ist Roland Jahn in der DDR dann tatsächlich inhaftiert worden, nach 5 Monaten Untersuchungshaft zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, wegen öffentlicher Herabwürdigung der staatlichen Ordnung und Missachtung staatlicher Symbole. Was genau war passiert, Herr Jahn?
Ja, heute weiß ich sozusagen mehr als damals. Damals dachte ich, ich werde für ein polnisches Fähnchen verhaftet, was ich immer an meinem Fahrrad hatte, mit der Aufschrift Solidarität mit dem polnischen Volk. Mein Verbrechen bestand darin, dass es auf Polnisch war und dadurch der Schriftzug der Gewerkschaft Solidarność sozusagen deutlich sichtbar war. Und das hat mich 22 Monate mehr eingebracht. Und heute weiß ich aber, dass es sozusagen nur ein Anlass war. Im Endeffekt ging es in der DDR immer darum, dass, wenn das Maß voll war, die Menschen aus dem Verkehr gezogen wurden. Und da wurde dann halt irgendein Anlass gesucht. Bei anderen haben sie einfach Hausdurchsuchungen gemacht, haben verbotene Bücher gefunden und deswegen wurden sie eingesperrt. Also das ist immer wieder deutlich. In der DDR ging es nicht um Recht und Gesetz, sondern um Politik, und die Partei hat entschieden, mit Hilfe der Staatssicherheit, wer hier frei rumläuft und wer nicht.
Wir haben eben über Ihre Familie gesprochen, über die Angst der Familie um Sie. Als das dann passiert ist, wie haben die in dieser dann konkreten Situation reagiert?
Ja, sie haben dann schon in der Situation natürlich zu mir gestanden. Meine Mutter hat mich auch im Gefängnis besucht, aber es war natürlich auch immer wieder auch dieses Einreden. Junge, siehst du nun, dass es Ärger bringt, dass es Unheil bringt? Und in der Hinsicht war natürlich dann auch dieses Verhältnis doch auch geprägt weiter von dieser Auseinandersetzung. Welcher Weg ist der richtige? Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann selber im Gefängnis als junger Vater natürlich mich auch schon gefragt, ist der Preis nicht so hoch, den du zahlst? Wenn du dann einsam in der Zelle sitzt und dann die Stasi-Offiziere dir deutlich machen, du wirst zu der Schuleinführung deiner damals dreijährigen Tochter wahrscheinlich nicht dabei sein. Das heißt, du wirst dir einige Jahre verbringen im Gefängnis. Dann bist du nicht der starke Widerständler. Dann bist du am Boden. Dann rollen die Tränen und du fragst dich schon, was ist Verantwortung für Mitmenschen?
Auch Ihre frühere Partnerin Petra Falkenberg war aktiv in der Opposition. Sie haben es gerade gesagt, Sie waren mit Mitte 20 schon Vater einer gemeinsamen Tochter, als Paar dann bald getrennt. Welche Auswirkungen hatte das denn auf diese anderen nahen Menschen? Also ich mag dieses Wort sippenhaft überhaupt nicht, aber mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein. Gab sowas?
Ja klar, gab es sippenhaft und schon alleine, dass man meine Lebenspartnerin auch ins Gefängnis gesperrt hat, dass wir nicht wussten, was wird mit unserer Tochter, kommt sie ins Heim, gelingt es, dass sie zur Oma kann und all solche Sachen.
Was war mit der Tochter?
Wir hatten das Glück, dass sie zur Oma kam und bei anderen sind die Kinder ins Heim gekommen und das ist schon das Schlimme, dass es halt Auswirkungen auf die ganze Familie hatte und in die nächsten Generationen hinein. Und bei mir, was mich am meisten beschäftigt, bis heute beschäftigt, ist, dass man dann, als ich ins Gefängnis und später dann gewaltsam ausgebürgert wurde, dass man dann meinen Vater sein Lebenswerk genommen hat. Er hatte ja den Fußballclub Karlsruher Sena aufgebaut. Er war dort Ehrenmitglied Nummer 1. Er war Leiter der Jugendabteilung. Viele Nationalspieler sind sozusagen aufgrund seiner Tätigkeit auch entwickelt worden und in dieser Jugendabteilung. Und das ist etwas, was ihnen viel bedeutet hat. Gerade weil er als 17-Jähriger im Krieg ein Bein verloren hatte, den Traum des Fußballers sich selbst nicht erfüllen konnte. Und dass man mit der Erklärung des Sohnes zum Staatsfeind ihn aller Funktionen entbunden hat, dass er in der Gesellschaft nicht mehr geachtet wurde, dass man ihm diese Ehrenmitgliedschaft entzogen hat, dass man ihm seine Tribünenkarte für die Heimspiele in Jena entzogen hat. Das hat ihn tief getroffen und ich fühle mich bis heute sogar mitschuldig, dass man ihn so verletzt hat, ihn so in sein Leben eingegriffen hat. Aber das ist ja das Komische. Ja. Also eigentlich die SED und die Staatssicherheit die Schuld haben. Aber ich werde die Schuld von meinen Schultern nicht los.
Vieles, was in dieser Zeit passiert ist, haben Sie dann ja auch erst aus Ihren eigenen Stasi-Akten erfahren. Wie viele Regalmeter sind das?
Ja, ich habe da nicht gemessen. Es sind jedenfalls einige Bände, die da zusammengekommen sind. Und für mich ist es aber wichtig, dass ich diese Akten nutzen konnte, um selber nochmal zu begreifen, was hat dort stattgefunden. Und viele konkrete Geschehnisse, die ich damals wahrgenommen habe, sehe ich heute anders. Wenn ich allein denke an meine Exmatrikulation aus der Universität. Wenn ich
in Wirtschaftswissenschaften in Jena studiert.
Richtig. Ich war im dritten Semester und man hat dann aus Anlass der Ausbürgerung von Wolf Biermann, die ich im Seminar kritisiert hatte, dann die Frage gestellt, kann Roland Jahn noch weiter studieren? Und hat dann die Seminargruppe darüber abstimmen lassen, ob ich weiter studieren darf oder nicht. Und die Seminargruppe, die eigentlich meine Freunde waren, die zu mir gehalten haben, haben dann diesen Ausschluss auch beschlossen. Und für mich waren das alles Verräter. Wenn ich aber dann heute in die Akten schaue, wenn ich mit den Leuten spreche, wie ist auf sie eingewirkt worden, wie hat man sie unter Druck gesetzt, dann nehme ich diesen Begriff Verräter nicht mehr in den Mund, sondern ich sehe, dass es Zwangssituationen waren, die sie behindert haben im freien Handeln. Und in dieser Hinsicht habe ich manchmal gedacht, wie hättest du entschieden, wenn du an ihrer Stelle gewesen wärst? Und das ist das, was ich meine. Es geht um Aufklärung, nicht um Abrechnung. Und natürlich entlasse ich niemanden aus der Verantwortung. Aber jeder muss für sich selber sehen, hätte er damals anders handeln können oder nicht.
Roland Jahn ist auch nach seiner Zwangsausbürgerung aus der DDR 1983 im Westen von der Stasi bearbeitet worden. Wie sah das aus, Herr Jahn?
Ja, ich habe das natürlich da nicht täglich gespürt, aber im Nachhinein bin ich erschrocken, wenn ich in die Akten schaue, wie nah die Stasi auch im Westen Berlins an mir dran war. Und das ist dann schon doch etwas, was unter die Haut geht, wenn man dann sieht, die Skizze der eigenen Wohnung in Berlin-Kreuzberg, genau aufgezeichnet, wo welches Möbelstück steht. Und am meisten schockiert hat mich, dass der Schulweg meiner damals 8-jährigen Tochter observiert worden ist. Und das in den Stasi-Akten zu sehen, da kann man nur froh sein, dass die Zeit vorbei ist.
Sie haben dann relativ schnell mit einem abgebrochenen Wirtschaftswissenschaftsstudium Fuß gefasst im Journalismus. Wie kam das überhaupt?
Naja, ich war dann im Westen Berlins und habe natürlich Kontakte gehalten zu meinen Freunden in der DDR, in vielen Städten. Manche habe ich auch neu entwickelt, Kontakte über Mittelsmänner, die immer mal rübergefahren sind. Und vor allen Dingen Frauen, die rübergefahren sind und Oppositionelle getroffen haben. Und so hat sich das dann entwickelt, dass Informationen von Ost nach West gingen. Ich habe dann mit dafür gesorgt, gerade auch im Rundfunk und im Fernsehen, dass die Informationen dann wieder zurück von West nach Ost gegangen sind, sodass die Menschen in der DDR, ja, die ja keine freie Information haben, dann Informationen bekommen haben.
Zuerst, glaube ich, im Radio, ne? Radio Glasnost bei Radio 100 in Berlin.
Zum Beispiel, das war eine ganz besondere Sendung, weil wir dort versucht haben, die authentischen Stimmen von DDR-Oppositionellen auch in eine Öffentlichkeit zu bringen. Und eine Sendung im Monat, die dafür gesorgt hat, dass die Opposition in der DDR eine Stimme bekommen hat. Und aber auch gerade das Fernsehen war ganz, ganz wichtig, dass wir Bilder gehabt haben. Ich habe Videokameras im Westen gekauft, habe die in die DDR geschmuggelt und habe dann von Freunden, die unter hohem Risiko diese Aufnahmen gemacht haben, das hätte mehrere Jahre Gefängnis dafür geben können, diese Bilder dann bekommen über Menschenrechtsverletzungen, über Umweltzerstörung, über Altstadtzerfall, all das, was die konkreten Probleme in der DDR waren. Und das dann gesendet für ein Millionenpublikum in der DDR, das war natürlich ganz, ganz wichtig und hat gezeigt, dass es in der DDR auch Menschen gibt, die in Opposition gehen, die sich kritisch auseinandersetzen mit den Verhältnissen der DDR. Und deswegen ist es auch immer wichtig, Opposition und Widerstand auch mehr zu würdigen. Gerade die Menschen, die unter hohem Risiko diesen Weg gegangen sind, sind die Wegbereiter, dass es dann irgendwann zu einer friedlichen Revolution kam und auch zu freien Wahlen in der DDR.
Wir haben vorhin schon kurz über Ihr Buch gesprochen, Wir Angepassten überleben in der DDR. Nachdenken über die Zerreißprobe, mitmachen oder verweigern, gehen oder bleiben. Also dieses Nachdenken mündet dann in einem Plädoyer bei Ihnen dafür, sich von der Täter-Opfer-Sicht zu verabschieden. Auch jeder Stasi-Informant habe seine eigene Lebensgeschichte. Da stutzt man schon ein bisschen. Konnten Sie Leuten, die anderen, aber vielleicht auch Ihnen selbst geschadet haben, tatsächlich verzeihen?
Ja. Ich denke, Verzeihen ist möglich dann, wenn man sich auseinandersetzt mit den ganz konkreten Verhältnissen, in denen Menschen in einer bestimmten Art und Weise gehandelt haben.
Können Sie ein Beispiel erzählen?
Ja, es gibt durchaus Leute, die auch in meiner Akte vorgekommen sind, wo ja die Informationen an die Stasi gegangen sind, wo dafür gesorgt worden ist, dass die Stasi mich stärker in den Blick genommen hat. Aber auch Menschen, die zum Beispiel im Gerichtsprozess gegen mich ausgesagt haben. Das sind alles Situationen, wo es einfach ist, dass man das verurteilt. Aber sich klarzumachen, wie ist es dazu gekommen? In welcher Situation war der Mensch? Und wie geht er heute damit um?
Ja, das ist ja der Punkt. Weil ich kann mir vorstellen, zu verzeihen, wenn jemand seine Schuld eingesteht oder zumindest sein Verhalten erklärt. Aber was ist mit den vielen, die ihre Beteiligung am Unrecht immer noch leugnen, auch vor sich selbst verleugnen?
Ja, da ist es ganz, ganz schwierig. Aber auch denen sollten wir ja den Rahmen setzen, dass sie eine Chance haben zu reden. Es ist wichtig, dass wir nicht von vornherein Leute irgendwie als schuldig abstempeln, sondern dass wir zuhören, dass wir versuchen zu verstehen, ohne sie aus der Verantwortung zu nehmen. Es darf niemand aus der Verantwortung entlassen werden. Und wir müssen immer wieder darauf setzen, dass die Menschen selber auch zu einem Erkenntnisprozess kommen. Aber das ist halt das Wichtige, da einen differenzierten Umgang zu entwickeln, Respekt zu zeigen vor den Biografien, aber deutlich machen, dass man ihnen die Verantwortung nicht nimmt und sie für das stehen müssen, für eigenes Handeln. Und das ist aber auch die Brücke in die Gegenwart. Es geht immer darum, dass jeder sozusagen eine individuelle Verantwortung für sein eigenes Handeln hat. Und hier denke ich, ist gerade, was das Thema Anpassung betrifft, das Thema, was viele, viele Menschen betrifft in der DDR, die Aufarbeitung am Anfang. Und gerade wenn wir über freie Wahlen reden, müssen wir auch darüber reden, dass es in der DDR jahrzehntelang keine freien Wahlen gab und die Menschen hingegangen sind und ein Bekenntnis abgelegt haben. Sie haben die Zettel in die Urne gesteckt, so wie es ihnen vorgegeben war. Und sie haben ja eine Zustimmung für diesen Staat damit gegeben. Und es ist mir wichtig, dass die Menschen sich dessen klar werden, dass sie damit auch einen Baustein für die Gefängnismauern oder für die Berliner Mauer mitgeliefert haben, mit diesem Bekenntnis. Das will ich nicht verdammen in alle Ewigkeit, aber ich möchte, dass ein Erkenntnisprozess einsetzt, dass jeder in seinem täglichen Leben mit dazu beigetragen hat, dass dieser Unrechtsstaat DDR existiert hat.
Roland Jahn, jetzt haben wir hier so intensiv gesprochen in dieser Stunde. Was steht heute noch an bei Ihnen?
Ja, ich gehe in mein Büro und die Aufgabe als Bundesbeauftragter ist natürlich dafür zu sorgen, dass wir auch dieses Symbol der friedlichen Revolution mit hochhalten, dass wir uns erinnern, was Diktatur bedeutet hat, aber dass Menschen es auch geschafft haben, sich zu überwinden. Und dafür steht auch der 18. März 1990, die freien Wahlen in der DDR. Und in diesem Gedanken hier die Brücke zur nächsten Generation zu bauen, ihnen was an die Hand zu geben und klarzumachen, dass freie Wahlen, freie Meinung keine Selbstverständlichkeit sind, das ist etwas, was mein Leben heute noch bestimmt und auch den heutigen Tag.
Der Journalist weiß, wie man gutes Schlusswort spricht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir hätten noch viel reden können in dieser Stunde. Weitere Aspekte rund um die Stasi-Unterlagenbehörde, die haben wir mit Ihnen im Januar in unserer Sendung Tacheles besprochen. Kann man noch nachher hören, steht online bei Deutschlandfunk Kultur. Herr Jahn, herzlichen Dank.
Ich danke auch.